Ja, auch von meiner Seite herzliche Grüße. Darf uns allen einen gesegneten Gottesdienst wünschen unter dem Wort. Und danken wir unserem Herrn, dass das alles noch so möglich ist. Vor allen Dingen, dass wir uns noch so in dieser Freiheit treffen können und treffen dürfen. Ja, wir machen heute Fortsetzung in der Daniel-Reihe. Heute ist das Kapitel 5 dran. Und ich möchte zunächst mal dieses Kapitel 5 lesen, zwar nicht alle 30 Verse, sondern in etwas komprimierter Form. Also Daniel 5. König Belsazar machte ein herrliches Mahl seinen 1000 Gewaltigen. Und da er trunken war, hieß er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen. Also wurden sie hergebracht, und der König, seine Gewaltigen, seine Weiber und Kebsweiber tranken daraus. Und da sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Eben zu derselben Stunde gingen hervor Finger wie einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal, und der König ward gewahr der Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Und der König rief überlaut, dass man die Weisen, Chaldäer und Wahrsager hereinbringen sollte. Und er ließ den Weisen zu Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift liest und sagen kann, was sie bedeutet. Der soll in Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Halse tragen und der dritte Herr sein in meinem Königreich. Da wurden alle Weisen des Königs hereingebracht, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König anzeigen. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr. Da ging die Königin hinein in den Saal und sprach, der König lebe ewiglich. Lass dich deine Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht so also. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Und dein Vater, König Nebukadnezar, setzte ihn über die Sternseher, Weisen, Chaldäer und Wahrsager. Darum, dass ein hoher Geist bei ihm gefunden war, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene Sachen zu offenbaren. Nämlich Daniel, den der König ließ Belsazar nennen. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da ward Daniel hinein vor den König gebracht, und der König sprach zu Daniel, Bist du der Daniel, der gefangenen Engel aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir hören sagen, dass du den Geist der Götter hast und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden sei. Von dir höre ich, dass du könntest Deutungen geben und das Verborgene offenbaren. Kannst du nun die Schrift lesen und mir anzeigen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette an deinen Hals tragen und der dritte Herr sein in meinem Königreiche. Da fing Daniel an und redete vor dem König, behalte deine Gaben selbst und gib deine Geschenke einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und anzeigen, was sie bedeutet. Herr König, Gott der Höchste hat deinen Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ehre. Bis dass er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du solches alles weißt, sondern hast dich wieder den Herrn des Himmels erhoben, dazu die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Das aber ist die Schrift, all da verzeichnet, Mene, Mene, Tekel, Ufer, Sinn. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist Gott, hat dein Königreich gezählt und vollendet. Tekel, das ist, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Peres, das ist, dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel in die Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette an den Hals geben und ließ ihm verkündigen, dass er der dritte Herr sei im Königreich. Aber in derselben Nacht ward der Chaldäer König Belsazar getötet. Und Darius aus Medien nahm das Reich ein, da er 62 Jahre alt war. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig uns jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, was haben wir bisher gehört? Aus der Daniel-Reihe Daniel 1. Da ging es im Großen und Ganzen darum, wie man also in einer gottlosen Welt überleben kann, damals, wie man in dieser Welt Chinias überleben kann. Dann Daniel 2, Nebukadnezars Traumbild. Und da haben wir also festgehalten, dass es letztendlich der lebendige Gott ist, der die Weltgeschichte bestimmt, der die Mächtigen, der die Großen einsetzt und auch wieder absetzt. Dann Daniel 3, die besagten drei Freunde im Feuerofen. Da haben wir lernen dürfen, dass wir auch in der Konfrontation nicht alleine sind, sondern dass der lebendige Gott an unserer Seite steht. Dann Daniel 4, eine Fallstudie sozusagen, die Fallstudie Nebukadnezar, wie der lebendige Gott einen hochmütigen Menschen demütigt. Und jetzt sind wir bei Kapitel 5. Könnte man auch als eine Fallstudie bezeichnen, als ein lehrreiches Beispiel, Belsazar, denn der zeigt uns, dass es in der Tat ein zu spät gibt. Ein zu spät. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben ja nun gerade diesen Text etwas in komprimierter Form gehört. Liebe Geschwister, was ist das für eine Katastrophe, die uns hier in diesem Bericht über eine einzige Nacht geschildert wird. Die Nacht des 12. Oktober 539 vor Christus. Eine Katastrophe, von der uns auch außerbiblische Quellen berichten. Und wenn man so in die Weltgeschichte hineinschaut, ja, dann erzählt sie uns von manchen eindrucksvollen Nächten. Und eine Nacht in Deutschland liegt noch nicht einmal so weit zurück, die uns allen bekannt ist, die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989, als die Mauer fiel. Auch ein sehr eindrucksvolles, ein geschichtsträchtiges Ereignis. Und interessant ist, dass man eigentlich noch bis heute darüber diskutiert, wie das also möglich war. Nicht wurden da im Hintergrund Fäden gezogen, ja, die wir vielleicht gar nicht so richtig kennen. Auf jeden Fall war nach dieser Nacht alles anders als noch am Tage zuvor. Genauso wie nach dieser Nacht des 12. Oktober 539 vor Christus. Nicht ein Datum, das auch einen Umsturz mit sich brachte, das weltpolitische Konsequenzen nach sich zog. Aber hier war nichts im Dunkeln. Hier weiß man ganz genau, wer die Fäden im Hintergrund zieht, wer die Weltgeschichte bestimmt und immer noch bestimmt, nämlich unser Herr, der lebendige Gott. Aber klinken wir uns mal in das damalige Geschehen ein. Nebukadnezar, der Architekt sozusagen des Großbabylonischen Reiches, der hatte, das haben wir ja auch noch gehört, wenn wir uns noch daran erinnern, hat so auf der Zielgeraden seines Lebens noch verstanden, dass es wirklich den einen wahren, lebendigen Gott gibt. Er nannte ihn immer den König des Himmels. Und als er um 561 vor Christus stirbt, ja, hinterlässt er politisch und wirtschaftlich ein funktionierendes System. Aber außerbiblische Quellen berichten, dass Nebukadnezar eine Sache nicht sauber geklärt hat, was man so manchmal bei den Großen dieser Welt findet, nämlich die Frage der Nachfolge. Und so waren und so herrschten in den ersten Jahren nach seinem Tod fast italienische Regierungsverhältnisse. Bis also im Jahre 550 vor Christus Belsazar, das war also jetzt nicht der Sohn, sondern es war der Enkel von eben Nebukadnezar, also der Großvater. Der Enkel, nämlich Belsazar, ist hervorgegangen aus der Ehe einer der Töchter von Nebukadnezar mit seinem Schwiegersohn Nabonidus. Und eigentlich war Belsazar nicht die Nummer 1, eigentlich war er nur die Nummer 2. Die Nummer 1 war wirklich sein Vater, der zu der Zeit also noch lebte. Aber dieser Vater hatte schon rechtzeitig erkannt und durchschaut, dass das gesamte babylonische Reich anfing zu bröckeln, und er war klug genug, sich nicht mehr in dieser Hauptstadt aufzuhalten. Er hatte, wie man heute so sagt, sich schon längst vom Acker gemacht. So, und jetzt befinden wir uns hier, Daniel 5, jetzt befinden wir uns hier bei diesem Staatsbankett. Und niemand ahnte, was in dieser Nacht passierte. Belsazar selbst hatte eingeladen, eine riesige Zahl von Ehrengästen. Der gesamte Hofstaat war zugegen und man kann sich vorstellen, dass da also wirklich hemmungslos geprasst wurde, dass der Wein floss, Frauen waren auch genügend da, Steuergelder wie auch heute wurden verschwendet. Und so schildert eben hier Daniel diese ganze Szene vollkommen ungeschminkt, aber letztlich eine banale, ja man möchte fast sagen eine abstoßende Szene. Und zu dieser Zeit regierte Belsazar bereits 10 Jahre, er thronte mit aller Macht und Herrlichkeit, aber wie gesagt, niemand ahnte, was in dieser Nacht passierte, und dann geschah es in der Tat wirklich so, dass also eine Truppe medopersischer Einheiten diese Zitadelle oder dieses Schloss oder dieses ganze Anwesen da eroberte und eben das unmittelbare Personal und Belsazar selbst also getötet wurde. Und das alte Reich, das alte babylonische Reich, jahrzehntelang alles regierte da, nicht wahr, im Nu verschwunden. Und ja, und es wurde ein neues Reich aufgerichtet, das Medo-Persische Reich. Nicht eine, man möchte sagen, eine Gerichtsstunde für das ganze Volk, nicht für diese ganze Zentralmacht und letztlich natürlich auch für den Belsazar selbst. Ja, der sich zum, sozusagen zum Halbgott da ernannt hat, der wirklich vergessen hat, dass sich jeder Mensch einmal vor dem lebendigen Gott zu verantworten hat für sein Leben. Und er wurde letztendlich nicht von einem innerirdischen Gericht, sage ich mal, verurteilt, sondern von dem letzten Gericht, vom lebendigen Gott. Und was ich auch noch interessant finde, Daniel 5 hat sogar Eingang gefunden in die deutsche Literatur. Und zwar in Form einer Ballade von Heinrich Heine. Will ich uns allerdings jetzt ersparen, die vorzulesen, vielleicht nur mal so die ersten 2, 3 Zeilen. Das fängt dann so an, die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königsschloss, da flackert's, da lärmt des Königs Trotz. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Und dann geht das so weiter. Und dann kommt ja diese Schrift und so weiter und so fort. Und dann heißt es zum Schluss, der König Tirenblix da saß mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift dort an der Wand. Belsazar aber ward in selbiger Nacht von fremden Truppen umgebracht. Aber liebe Geschwister, schauen wir mal lieber auf die Wahrheit, die uns also dieser Text dazu sagt. Und zwar wollen wir zunächst mal einen Blick werfen, mit einem ersten Punkt, einen Blick auf diesen Kronprinzen Belsazar. Und der muss ja eigentlich gewusst haben, dass die medopersischen Truppen schon längst in diese Vorstadtbezirke der Hauptstadt also eingerückt waren. Und trotzdem feiert er dieses, dieses ausgelassene Fest, und man fragt sich, warum? Aus Angst? Aus Verzweiflung? Oder vielleicht sogar aus Übermut? Hochmut? Oder wollte er Zeichen des Optimismus setzen? Wir wissen es nicht. Nur nachdem also der Alkohol geflossen ist und der Alkohol allmählich so seine Wirkung zeigt, macht er natürlich einen ganz verhängnisvollen Schritt. Und zwar indem er die zum alttestamentlichen Gottesdienst gehörenden Tempelgeräte, die sein Großvater da aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hat, holen ließ und sie zweckentfremdete und damit ja letztlich den Glauben des Alten Testaments und damit natürlich letztlich auch den lebendigen Gott verhöhnte, verspottete und lästerte. Und auch hier kann man sich wieder fragen, warum? Warum hat er das so gemacht? Warum? Nicht wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass die babylonischen Götter stärker sind als der Gott Israels? Oder war es wirklich nur so aus einer Laune heraus? Oder sollten ihn diese Gefäße, sollten ihn die wirklich an die Siege seines Großvaters Nebukadnezar erinnern? Wollte er an diese ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen? Dachte er vielleicht, ja, mit den Medo-Persern wird es dann genauso ergehen? Wir wissen es also nicht. Auf jeden Fall erschreckend dann dieser Vers, wo es heißt, während sie tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Liebe Geschwister, wir wissen jetzt nicht, wie viele Personen da teilgenommen haben, aber wir lesen hier mit Erschrecken, dass sie in dieser verzweifelten Situation ihre ganze Hoffnung auf diese Götter setzen, wo wir vorhin gehört haben, die weder reden, fühlen, sprechen, sonst noch was können. Und das erinnert mich so ein bisschen an Jesaja 44. Da fragt der Prophet, was machen die da eigentlich da in ihrem Götzendienst? Was machen die da eigentlich? Da verwenden sie einen Teil des Holzes als Brennholz, mit dem anderen grillen sie ihre Steaks und mit dem Rest des Holzes, da schnitzen sie ihre Götter, fallen vor ihnen nieder, beten sie an und hoffen, dass die ihnen Hilfe bringen, dass man wirklich sagen muss, was für eine aberwitzige, was für eine abersinnige Idee, was für eine abersinnige Torheit. Und hier ist es ähnlich so. Nur mit dem Gott, der in dieser dramatischen Situation wirklich helfen kann, rechnen sie gar nicht, sondern, tja, noch schlimmer, sie verhöhnen, sie verlästern, sie spotten ihn. Aber Gottes Reaktion lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Wir wissen, wie es da weitergeht. Es erscheint also auf einer dieser riesigen, weiß getünchten Wände ein für die Babylonier vollkommen fremder Schriftzug. Und jetzt die Frage, was macht Belsatzer? Er ist ja schließlich der Hausherr. Wie wird er also da reagieren? Und wir lesen, da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn. Alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Ich denke, deutlicher kann man es wirklich nicht ausdrücken. Das ist dann die wirkliche Macht der Mächtigen, wenn Gott in das Leben wirklich da hineingreift. Plötzlich sehen wir bei dem Belsatzer, alle Führung, Stärke ist wie weggeblasen. Er ahnt sicherlich, dass er jemand nach seinem Leben greift. Er ahnt, dass er da einer Macht ausgesetzt ist, der wahrscheinlich nicht entfliehen kann. Und anstatt in dieser Situation sich wirklich an den einen wahren Gott zu wenden, was macht er? In seiner ganzen Panik ruft er die Wahrsager, ruft er die Seher, ruft er die Zeichendeuter. Und muss aber feststellen, dass die weder in der Lage sind, die Schrift zu lesen, noch die Bedeutung dieser Schrift zu entschlüsseln. Sind also nicht dazu in der Lage. Und dann erscheint die Königinmutter und erinnert ihn an Daniel. Und jetzt plötzlich braucht Belsatzer wieder Daniel und macht ihm dabei Versprechungen. Nicht, die zum Teil ja ein Witz sind. Wenn er ihm sagt, nicht, dass er also der dritte Herrscher in seinem Reich werden soll, ein Reich, das nur noch wenige Stunden Bestand haben wird. Also ein Witz. Und da sehen wir wirklich, liebe Geschwister, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Ja, sie haben heute ihre Villen, sie haben ihre Paläste, sie haben ihre Pöstchen, Sie haben alle erdenklichen Vorteile, Vorzüge. Sie feiern ihre ausgelassenen Partys und so weiter. Und man stellt dann fest, wie hilflos sie sind, wenn es wirklich ernst wird, wenn wirklich die letzten großen, entscheidenden Fragen auf ihr Leben zukommen. Und dann ist es ja schon manchmal ganz interessant, dass auch solche säkularen Zeitgenossen, dass sie dann plötzlich ja nach Hilfe suchen oder nach Menschen suchen, die irgendwie eine Antwort darauf geben können, die irgendwie eine Deutung geben können. Sie suchen dann nicht unbedingt Menschen, die ihnen halt sagen, ja, so ist halt so, das Leben ist hart und in diesem Falle sieht es so aus, aber warum das alles so ist, kann ich dir auch nicht sagen. Interessant, das stellt man immer wieder mal fest, dass solche säkularen Zeitgenossen dann wirklich nach Menschen suchen, die eine Erklärung, die eine Deutung für diese, gerade für diese Situation haben. Und Belsazar, das sehen wir hier in diesem Beispiel ganz klar, Belsazar, ein Mensch, der keinen Raum zur Buße und zur Umkehr gefunden hat. Belsazar, wirklich ein Beispiel, an dessen Leben wir erkennen können, ganz deutlich, was es heißt, zu spät. Zu spät. Wie die anderen Festgäste sich verhalten haben, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, aber bei Belsazar sehen wir zu spät. Und damit kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen zweiten Punkt, nämlich, dass der lebendige Gott in seinem Gericht absolut gerecht ist. Auch das Gericht, das er hier über Belsazar ausgesprochen hat. Und damit kommen wir wirklich zu einer Grundwahrheit der gesamten Offenbarung des lebendigen Gottes. Nicht nur für den völlig aus dem Ruder laufenden Großkönig, Kronprinz Belsazar, sondern dass für alle Christen aller Zeiten wirklich das gilt, dass sie mit jedem Tag des Lebens auf den Tag des Gerichtes zulaufen. Ob es nun das jüngste Gericht ist oder ob es für uns Jesus-Leute das Preisgericht ist, aber sie laufen darauf zu. Und liebe Geschwister, es wird ein Gericht sein, in dem jeder, ob gläubig oder ungläubig, in dem jeder, nachdem das Urteil gesprochen worden ist, er sagen muss, das, was über mein Leben gesagt und was in diesem Urteil ausgesprochen ist, ist absolut gerecht. Und hier wird ja über das Leben des Belsazar zweierlei gesagt. Das heißt ja einmal, sein Leben wird gezählt. Somit wird auch mein Leben gezählt. Und das heißt, dass über mein Leben Buch geführt wird. Neutestamentlich sagt uns da Jesus Christus, jeder einzelne Gedanke, jedes einzelne Motiv, jedes einzelne Wort, jede einzelne Tat ist festgehalten. Und am Ende der Menschheitsgeschichte sind über Milliarden Menschen über diese Erde gelaufen. Und von jedem einzelnen Menschen, das, was wir gerade gesagt haben, ob wir das jetzt glauben, ob wir das fassen können, ich meine, wir schon als Jesus-Leute, aber ob die Ungläubigen das fassen können, begreifen können oder ob sie darüber mit dem Kopf schütteln, vollkommen uninteressant. Jeder Gedanke, jedes Motiv, jedes Wort, jede Tat wird beim lebendigen Gott festgehalten. Mein Leben wird gezählt. Aber nicht nur das. Mein Leben wird auch gewogen, wie es hier heißt. Das heißt, mein Leben wird auf die Waage gestellt. Das heißt, hat mein Leben Gewicht? Hat mein Leben Bedeutung? Und hier wird ja ein Urteil gesprochen über den Belsazar. Da wird gesagt, Belsazar, du warst zwar der mächtigste Mann damals in deiner Zeit, aber das Wesentliche, das Entscheidende eines Menschenlebens hast du total vergessen. Total vergessen, dass du verantwortlich bist eines Tages, auch schon in deinem irdischen Leben, aber dass du wirklich eines Tages verantwortlich bist für dein Leben vor dem lebendigen Gott. Du glaubtest wirklich, so damit durchzukommen. Du hast dich mehr geliebt, du hast dich mehr geehrt, du hast dich ernster genommen als mich, den lebendigen Gott. Und ich muss dir sagen, du bist zu leicht befunden, du bist ohne Bedeutung. Dein Leben ist ohne Bedeutung. Und wir fügen hinzu, Hebräer 10, Vers 31, Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und liebe Geschwister, was ist das für eine Gnade? Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für ein herrliches Wissen? Was ist das für eine wunderbare Botschaft, dass über der gesamten Weltgeschichte das gerechte Gericht oder das gerechte Urteil Gottes stehen wird? Dafür können wir Gott immer wieder nur danken. Und das gilt in den großen Linien der Weltgeschichte mit all denen, die einen unendlichen Strom des Leides, der Missachtung, der Versklavung, der Unterdrückung, des Terrors, der Boshaftigkeit, des Todes hinter sich hergezogen haben, vom Anfang bis in die Gegenwart. Und das gilt für die Kleinen wie auch für die Großen und das gilt für dich wie auch für mich. Jeder wird sein gerechtes Gericht, sein gerechtes Urteil erfahren. Also, wir haben gesehen, wir haben einen Blick geworfen auf Belsazar. Wir haben in einem zweiten Punkt darüber gesprochen, dass das Gericht Gottes absolut gerecht ist. Und jetzt werfen wir in einem dritten Punkt einen Blick auf den Daniel und ich möchte den dritten Punkt mal so beschreiben. Daniel, ein wirklich reich beschenkter Mann. Ein wirklich reich beschenkter Mann. Denn wenn wir jetzt den Großkönig da Belsazar da an seinem letzten Lebensabend sehen, mit all dem, was dazugehört, was wir gehört haben, dann sehen wir auf der anderen Seite den Propheten Daniel stehen. Ja, und wir können nur eins sagen, was ist das für ein reich beschenkter Mann? Was ist das für ein reich beschenkter Mann? Und schauen wir uns diesen Mann an, ja, man muss eigentlich sagen, schauen wir uns diesen Mann wieder einmal an. Denn wir haben ihn ja jetzt schon so oft erlebt, so oft über ihn gesprochen, Daniel 1, 2, 4 und jetzt 5 und in Daniel 6 hören wir ja auch noch einiges von ihm. Aber jetzt erstmal hier aus Daniel 5. Und das eine, was wir hier erkennen, dass der Daniel an diesem besagten Tage, an diesem 12. Oktober 539 vor Christus, dasteht und sagen kann, das darf doch nicht wahr sein, dass wirklich lebendige Worte meines Gottes wahr werden. Darf doch nicht wahr sein, dass wirklich Worte meines Gottes da wahr werden. Denn was da am 12. Oktober 539 passierte, das hat er ja vor circa 60 Jahren vom lebendigen Gott gesagt bekommen. Nicht erinnern wir uns an diesen jungen Mann, erinnern wir uns an diesen Teenager, als er im Jahre 605 vor Christus verschleppt wurde von den Vorfahren Belsazars. Erinnern wir uns an den Großvater Nebukadnezar, nicht an diesem, auch mit diesem aufgerichteten Traumbild, als der lebendige Gott sagte, dass der Zeitpunkt kommen wird, dass das goldene Haupt fallen wird. Und dann passiert es genau am 12. Oktober 539 vor Christus ist genau das passiert. Der ganze Spuk der babylonischen Machtentfaltung in einer Dimension, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, war wie weggeblasen. Auf einmal weg. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Schlicht und einfach, weil der lebendige Gott es gesagt hat. Und auf diesem Wort Gottes stand Daniel. Und durfte erleben, dass er von einem einmal ausgesprochenen Wort Gottes nicht enttäuscht wurde. Das durfte er wirklich erleben. Und deshalb, liebe Geschwister, fußen auch wir, die wir zu ihm gehören, auf den Worten Gottes felsenfest. Nur der ist reich und bleibt reich, der sich wirklich auf dieses unfehlbare, gültige Wort Gottes verlässt. Menschen enttäuschen, bewusst oder unbewusst. Menschen lügen. Der lebendige Gott kann nicht lügen. Das ist das Erste, was Daniel also hier wirklich erfährt. Nicht, dass Worte seines Gottes wirklich wahr werden, dass er das erleben darf. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, auch in den letzten Stunden des babylonischen Reiches, ja, er lebte auch etwas, ja, wie soll ich das jetzt mal bezeichnen, auch eine kleine Katastrophe, sagen wir es mal so, obwohl er das ja ganz anders gesehen hat. Und wieder muss man sich da fragen, das darf doch nicht wahr sein, dass Belsazar keinen Schimmer von Daniel hatte. dass er keinen Schimmer von Daniel hatte, der jetzt ungefähr so zwischen 75 und 80 Jahre alt war. Nicht? Und der über Jahrzehnte im babylonischen Machtapparat eine führende Stellung innehatte. Es darf doch nicht wahr sein, dass jetzt Daniel bei Belsazar überhaupt keine Rolle spielt, überhaupt keine Bedeutung für ihn hat. Und fällt uns auf, wie er ihn begrüßt, obwohl die Königinmutter ihren Filius da wieder zur Rechenschaft zieht. Aber fällt auf, wie er ihn begrüßt. Bist du einer der Gefangenen aus Juda, die meine Vorfahren hierher gebracht haben? Eigentlich eine Unverschämtheit, eigentlich eine Frechheit, einen Mann ja so zu begrüßen. Nicht? Da wird also sozusagen einem führenden Mitglied der Regierung wird also wirklich da die Ehre genommen. Ja, er wird quasi degradiert zu einem Gefangenen. Und Daniel? Und was macht Daniel? Daniel steht da, ist unglaublich frei. Daniel kann ganz oben stehen und kann die Headlines der Tageszeitungen füllen. Aber er kann auch begrüßt werden als ein degradierter Gefangener und er ist immer noch derselbe. Und da sieht man, gerade an dem Daniel, dass da einer vor uns steht, von dem es heißt, dass der Geist Gottes in ihm wohnte. Und dementsprechend ist ja jetzt auch seine Reaktion. Er sagt ja, Belsazar, du kannst die goldene Kette sonst wem um den Hals hängen, du kannst deinen ganzen Plunder behalten. Ich will das alles nicht, weil meine Bedeutung nicht bei dir und bei deinesgleichen liegt, sondern meine Bedeutung liegt bei dem lebendigen Gott. Ich bin nicht davon abhängig, ob ich bei dir bekannt bin, ob du mich nett findest, ob ich für dich Bedeutung habe. Das Entscheidende für mich ist, dass ich bekannt bin beim lebendigen Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir so in unsere Kultur hineinschauen, bleiben wir mal bei der deutschen Kultur, wenn wir da so hineinschauen, wie sehr sind wir so darauf aus, auf unsere Anerkennung, auf unseren Stand, dass uns die Leute gut, nett und smart finden, ist für uns teilweise wichtig. Aber daran sollen wir eben unser Herz nicht hängen, sondern wir müssen unser Herz daran hängen, dass wir bekannt sind beim lebendigen Gott. Du kannst noch so unerkannt bleiben. Du kannst noch so unerkannt hier durch diese Welt laufen. Du kannst auf den großen Haufen abgelegt werden, der in dieser Welt überhaupt keine Rolle spielt. Dein Name kann meinetwegen im Lexikon erscheinen, nicht deine Lebensbiografie kann die Tageszeitungen füllen. Das ist alles so egal. Das Entscheidende ist, dass du bekannt bist bei dem lebendigen Gott. Nicht bekannt in dem Sinne, dass jetzt der lebendige Gott jeden Menschen kennt, so mit Namen, natürlich kennt er den. Das bekannt in dem Sinne, dass du zu seiner großen Familie gehörst. Dass du wirklich zu der Familie Gottes gehörst. Dann hast du Gewicht, dein Leben. Dann hat dein Leben Gewicht. Dann hat dein Leben wirklich Bedeutung. Dann gehörst du wirklich, wirklich in Anführungsstrichen zu den reichsten Menschen in dieser Welt. Und deswegen, lasst uns das wirklich mitnehmen, machen wir uns nie abhängig von der Bedeutung in dieser Welt. Machen wir uns nie davon abhängig. Du wirst zum Gefangenen, du wirst ausgespuckt, du wirst links liegen gelassen, du spielst keine Rolle. Darüber musst du dir im klar werden. Und erinnern wir uns, dass als Menschen zu Jesus kommen, einer der schärfsten Gerichtsworte, die Jesus Christus gesagt hat, folgende waren, ich kenne dich nicht. Was ist das grausam, liebe Geschwister? Und das darf nicht passieren in unserem Leben. Dass der Herr zu uns sagt, ich kenne dich nicht. Das darf einfach nicht passieren. Aber Daniel lebt noch mehr. Nicht nur, dass Worte seines Gottes wahr werden, dass er das selbst erleben darf, dass er trotz dieser Degradierung so bleibt, wie er ist, dass weiterhin auch der Geist in ihm wohnt, sondern er darf auch erleben, dass ihm der lebendige Gott nochmal eine letzte Möglichkeit gibt, wirklich Gottes Wahrheit zu verkündigen. Indem er einmal Belsazar die Geschichte seines berühmten Großvaters und indem Daniel ihm, also dem Belsazar selbst, seine Schuld und sein Urteil Gottes und das Urteil Gottes vor Augen hält. Und dieses Urteil Gottes, das haben wir ja vorhin schon gehört, Tage sind gezählt, Leben ohne Bedeutung, Reich geteilt, sein Leben endgültig gegen die Wand gefahren. Das ist das Urteil. Und Daniel hätte auch über das Leben des Belsazar im Nachhinein sagen können, was einmal der Philosoph Hegel gesagt hat, diesen wichtigen, diesen interessanten Satz: Nicht aus der Geschichte der Völker können wir lernen, nicht, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und liebe Geschichte, wenn wir heute so in unsere Welt hineinschauen, auch brauchen wir gar nicht, schauen wir nur hier in Deutschland hinein, dann können wir das auch hier so sagen: Aus der Katastrophe, die uns trifft, lernen wir, dass wir aus der Katastrophe nichts gelernt haben. Punktuell vielleicht der eine oder andere, das glaube ich schon. Aber das Volk an und für sich lernt nichts. Ja, und so sagt er eben, so heißt es eben auch in Bezug auf Belsazar: Belsazar, aus der Geschichte deines berühmten Großvaters hast du nichts gelernt. Du hast deine Augen vor der Wirklichkeit verschlossen, die der Nebukadnezar wirklich verstanden hat. Kein Mensch, auch der mächtigste dieser Welt, kann es sich leisten, den lebendigen Gott zu ignorieren. Du hast alle Informationen gehabt, Belsazar, aber du hast nichts daraus gelernt. Du hast nichts daraus gelernt. Aber jetzt kommt wieder diese Haltung des Daniel, nicht, die wir uns wirklich auch da zum Vorbild machen können. Der steht jetzt nicht vor Belsazar, wie er damals auch nicht vor dem Nebukadnezar gestanden hat, so nach dem Motto: So, mein lieber Belsazar, jetzt zeige ich es dir mal, jetzt lernst du wirklich mal den lebendigen Gott kennen, jetzt wollen wir mal schauen, wer oben ist und wer ganz unten ist, und jetzt ist Schluss mit lustig. Nein, wir können uns wirklich vorstellen, dass der Daniel lange auf diese Stunde, auf diese Möglichkeit gewartet hat, dass er dafür gebetet hat, dass er sich intensiv darauf vorbereitet hat. Herr, gib mir noch mal die Möglichkeit, diesen stolzen Menschen deine Wahrheit zu verkündigen. Und liebe Geschwister, das hatte er nicht, und dabei hatte er nicht irgendwelche Rachegefühle, weil man ihn da aufs Abstellgleis gestellt hatte. Und er hat das auch nicht aus irgendeiner Rechthaberei gemacht, sondern es ging ihm allein um die Ehre Gottes und um die Menschen zu retten, die auf dem besten Wege waren, ihr Leben endgültig gegen die Wand zu fahren und auf das letzte Gericht Gottes wirklich zuzusteuern. Darum ging es wirklich. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns wirklich als Gemeinde diesen Daniel auch da wirklich zum Vorbild nehmen. Und lasst uns wirklich klar, auf der einen Seite klar und deutlich, auf der anderen Seite natürlich auch mit der entsprechenden Liebe, also liebevoll, lasst uns wirklich, egal wo wir sind, in den Festsälen, was weiß ich, in den Katastrophen, in den Krankenzimmern, auf der Arbeitsstelle, in den Schulen, auf den Universitäten oder in unserer Nachbarschaft das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Das macht uns auch Daniel hier klar. Warum macht er uns das? Warum? Denn in diesem Augenblick, liebe Geschwister, in diesem Augenblick, wo dieses Gericht über Belsazar ausgesprochen werden muss, ist auch für einen Propheten wie Daniel, ist auch für einen gläubigen Mann wie Daniel, ist für alle Jesusleute aller Zeiten eine Sache glasklar. Wenn der lebendige Gott in mein Leben hineinschaut, wenn er meine Biografie aufschlägt, dann stehe ich genauso schlecht da wie dieser großmündige, von Hybris besetzte Kronprinz Belsazar. Und das war auch einem Daniel klar. Ich bringe, und jetzt kommen diese Worte hier, ich bringe nicht genug Gewicht auf die Waage. Ich bin ein religiöses Leichtgewicht, um nicht zu sagen, ich bin ein Nullgewicht. Sehen wir das so? Oder glauben wir, naja, es wird irgendwie schon gut gehen? So schlecht ist ja mein Leben nun auch nicht. Und was können wir dankbar sein, liebe Geschwister? Wir als Jesus-Leute, was können wir dankbar sein, zu wissen, wer noch mit mir auf der Waage steht? Was können wir dankbar sein? Lasst uns nie versuchen, uns alleine auf die Waage des Gerichts zu stellen. Ich brauche ein Schwergewicht. Ich brauche ein Schwergewicht. Und jetzt merken wir, wie bereits neutestamentlich Daniel 5 ist. In Daniel 7 kündigt Daniel schon an, dass Gott Jesus Christus, seinen Sohn, schicken wird. Und er kündigt da auch schon an, dass er ihm alles Gericht übergeben wird. Im Alten Testament. Und jetzt stell dir das Bild vor. Dieser Jesus, der künftig der Richter sein wird, der hat jetzt sein Leben in doppelter Weise auf die Waagschale geworfen. Stell mir das mal so bildlich vor. Er hat seine Robe ausgezogen, kommt herunter auf diese Erde und lebt ein völlig sündloses Leben. Das ist das eine. Das andere ist, dann opfert er sich. Am Ende als ein zum Tode Verurteilter, Hingerichteter, zieht das ganze Gericht seines Vaters auf sich. Aber damit ist noch nicht Schluss. Dann ist nämlich etwas geschehen, dass dieser künftige Richter Jesus Christus zu dir auf die Waage gekommen ist. Und sicherlich eines der schönsten Momente in deinem Leben. Dass du weißt, ich bin jetzt nicht mehr alleine, vor allen Dingen, wenn ich eines Tages vor ihm stehe, stehe ich nicht alleine vor dem lebendigen Gott. Und das ist genau, und jetzt kommt das zum Tragen, was der Apostel Paulus sagt: Ja, wenn der lebendige Gott für mich ist, wer ist denn dann gegen mich? Dann heißt es doch weiter, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, und dann geht das so weiter. Kann uns von der Liebe Gottes trennen. Römer 8, 31, folgende. Und jetzt kann man die Frage stellen, wer ist reich? Wer ist reich an diesem 12. Oktober 539 vor Christus? Reich ist ein Mann wie Daniel, der dann später in Kapitel 9, Vers 18 sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine Barmherzigkeit. Und jetzt gilt auch das, was Jesus Christus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Und jetzt bleiben wir nochmal bei dem Bild. Jetzt trittst du eines Tages hier von der irdischen Bühne ab und trittst in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und jetzt siehst du da diese Himmelslage. Und jetzt ist so das Wunderbare, du brauchst gar nicht auf diese Himmelslage zu treten. Denn jetzt kommt Jesus Christus und sagt zu seinem Vater, für den stand ich schon da drauf. Das reicht. Den kannst du durchlassen. Den kannst du so sehen, liebe Geschwister. Ich weiß gar nicht, ob man sich das wirklich so vergegenwärtigen kann. Den kannst du so sehen, als wenn er mein Leben gelebt hätte. Das kann jeder da, der zu ihm gehört, seinen Namen da einsetzen. Können wir das fassen, diesen Satz? Das kannst du ihn so sehen, als wenn er mein Leben gelebt hätte. Ja, wirklich eines der schönsten Momente unseres Lebens, als der Jesus Christus auf die Waage getreten ist, oder wie wir das bezeichnen, Buße, Umkehr, Wiedergeburt, dieser gesamte Prozess. Und in der Erweckungsbewegung, liebe Geschwister, in der Erweckungsbewegung ist daraus ein Lied entstanden, das wir nachher singen wollen, und zwar dieses Lied, noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Und wir kennen sicherlich alle diese dritte Strophe. Nicht heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und das Menetekel, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Und jetzt die abschließende Frage, gehörst du zu diesen reichsten Menschen aller Zeiten? Menschen, die wissen, dass Worte Gottes wahr werden? Menschen, die wissen, dass sie vor Gott bekannt sind? Menschen, die wissen, dass sie durch Jesus Christus ewiges Gewicht, ewige Bedeutung haben? bist du in diesem Sinne reich. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, was können wir jetzt noch anderes tun, als dir einfach Danke sagen? Jeden Tag neu. Danke sagen für diesen unermesslichen Reichtum, den wir haben, in dem wir mit dir verbunden sein dürfen. Ja, du hast Worte des ewigen Lebens und wir werden an diesen Worten festbleiben. Du allein gibst unserem Leben wirklich Bestand, Gewicht, Bedeutung. Unser Name ist dir bekannt und eingeschrieben in das Lebensbuch. Du hast das Gericht für uns getragen und schenkst uns dafür Gnade. Ja, Herr Jesus Christus, und wir wissen, dass du die Macht hast zu retten. Und du, dass du versprichst, wer zu dir kommt, wer sich vor dir beugt, wer dich anruft, den nimmst du mit offenen Armen auf. Herr, das ist unfassbar. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und loben und preisen und ehren deinen herrlichen Namen.